Let's go back and see what made these boys and girls angry.
Hallo und willkommen bei unserem neuesten Hatecast und damit auch hallo an dich, Pascal.
Hallo.
Ja, Pascal, wir haben etwas, was wir schon mal hatten, nämlich bei Django Unchained, nämlich, dass du den heutigen Film S Kapitel 1 nicht magst, ich den aber ganz okay finde. Und wir werden jetzt aber keinen Fightcast daraus machen, denn das ist ja ein binäres Produkt sozusagen. Ja, deswegen haben wir uns einen Freund an die Seite geholt, nämlich den Dominik. Hallo Dominik.
Aloha, ich grüße euch.
Ja, bevor wir aber zu Pennywise kommen, was soll das jetzt wieder? Also einmal mit Profis arbeiten, ist ja schlimm hier. Ja. Bevor wir aber zu Pennywise kommen, Pascal,
ja.
Rekapitulieren wir mal den letzten Lovecast, das war White House Down. Was sagst du, so manöverkritikmäßig?
Den fand ich ähnlich wie den Film selbst hochgradig launig.
Ja. Ja, das passt ganz gut. Leider sind nur zwei Kommentare gekommen.
Schweinebande.
Wir müssen auch sagen, dass der Abstand zwischen der Veröffentlichung von White House Down, also dem Podcast, und jetzt der Aufnahme dieses Podcasts auch nicht so viel Zeit vergangen ist. Trotzdem sind wir enttäuscht.
Ja. Ja? Ja. Ich mochte den Cast, das kann ich noch dazu sagen. Also den Stu fand ich zwar wie üblich scheiße, aber sonst war es okay.
Mhm. Okay. Ja.
Alles klar?
Alles klar. Gut, dann, ich habe auch Gefühle.
Ja.
Okay. Aber diese zwei Kommentare will ich jetzt mal schnell abhaken. Zum einen hat unser Lieblingsuser und Güldner-Chef Onilu Dax geschrieben, war eh schon immer der bessere der damaligen White House-Filme.
Ja. Wie gewohnt, ja. Thomas, ein Mann der großen Worte, ja. Rasierscheffer, scharf. Formuliert, wie es nur ein Rasiermesser von Chef kann.
Genau. Ich finde ja immer, dass Onilu Dax sowas ist wie der Joachim Ringelnatz der MB-Kommentare.
Ja.
Jetzt solltest du den Leuten vielleicht erklären, wer das ist.
Ein bekannter deutscher Dichter. Aber gut, ja. Ich würde sagen, damit haben wir unseren pädagogischen Auftrag für heute erfüllt. Kommen wir zum zweiten Kommentar. Das ist von unserem Lieblingsuser und Kollegen Kühne. Zur Erinnerung, bei unserem letzten Hatecast zu Conjuring, da war er nicht ganz unserer Meinung. Und wir haben ja auch beim letzten Lovecast dann gehofft, dass er uns wieder lieb hat. Und hier ist die Antwort von Kühne.
Oha.
Diesmal bin ich wieder lieb. Podcast war gut und man kann nachvollziehen, warum ihr den Film mögt. Ich verbinde mit White House Down eine gewisse Hassliebe. Im Kino war ich damals enttäuscht, da ich aber auch wenig mit Tatum anfangen konnte. Zumal als er in Bruce Willis Gedächtnis unter dem Dom läuft, fand ich es eh wie eine billige Kopie. Ich muss aber auch sagen, dass der Film bei jeder Sichtung immer besser wird, beziehungsweise mich einiges immer weniger stört. Die schlechten Effekte kann ich ausblenden und die Tatsache, dass alles irgendwie zusammengeklaut wurde, finde ich auch nicht mehr so schlimm. Dennoch hat mir Olympus Has Fallen besser gefallen. Fand die Action brachialer, generell hatte der einfach mehr Wumms. Aber ich gehe mit euch, White House Down kann man sich angucken und man wird über 2 Stunden gut unterhalten. PS, danke für den goldenen Ding Dong, schickt mir den zu. Ja. Nein, tun wir nicht.
Nein, ja. Und heute kriegst du keinen.
Nein, heute kriegt keiner einer.
Ja. Nee. Nicht mal keiner einer.
Nicht mal Rasiermesser Chefes Chefchen.
Nein.
Rasierscheffer Schaf.
Ja.
Schöffer
Hofer Weizen.
Wir sind nicht die Wohlfahrt, genau. Ja, jetzt haben wir auch noch Product Placement eingebaut. Vielen Dank.
Ja. Ja.
Das ist wirklich nett. Ja, ihr Lieben, ihr beide redet jetzt gleich über S Kapitel 1. Das passt total gut, weil ihr werdet es nicht glauben, wir nehmen den Podcast am 28. August auf und heute in einer Woche startet S Kapitel 2 in den deutschen Kinos. Ist ein Zufall,
nee.
Oder?
Nee. Also,
und morgen Abend sitzen, morgen Mittag sitzen Stu und meine Wenigkeit in der Pressevorführung für Teil 2.
Willst du jetzt Applaus?
Nö.
Gut.
Ich finde das super.
Ja.
Ja? Wenn ihr die Meinung von Dominik und mir hören wollt, dann müsst ihr beim Tele-Stammtisch vorbeischauen.
Ach, jetzt ist aber gut hier.
Ja.
Jetzt ist aber gut hier.
Weißt du, die stört nicht diese Bierwerbung. Ja?
Nee, das ist ja auch immerhin ein alkoholischer Genuss.
Ja.
Damit kann ich mich durchaus identifizieren.
Ich bin ja mehr der Bitburger Mensch, aber lass mir das.
Okay. Okay. Ich bin ja mehr Heineken.
Ich bin ehrlich, Hauptsache es knallt. Ja.
Ja, Hauptsache. Hauptsache die Hände zittern nicht mehr.
Genau. Mehr dazu in unserem Biercast. Ja. Es sei auch nochmal der Drunkcast erwähnt.
Hier oh, bitte. Ja. Bitte. Also hier kann ich auch nochmal für alle Zuhörer, ich höre mir eigentlich alle Podcasts an, außer den Drunkcast. Den habe ich nach 10 Minuten abgebrochen.
Ja, aber der war sehr beliebt bei den Zuhörern anscheinend, ne?
Ja, warum wohl?
Ja, war ein kleines Event und man hörte halt...
War ja quasi so der Avengers Endgame unter dem Movie Break Podcast.
Ja, aber wirklich.
Es ist einfach so, wenn sich Profis mal hinablassen und sich im Dilettantismus versuchen, dann ist es immer schön. Und das ist halt auch der Drunkcast.
Ja.
Ja. Okay, Leute, bevor wir jetzt komplett die Richtung verlieren hier, wir reden über S Kapitel 1. Anfangs die obligatorische Frage, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und wie hat er auf euch damals gewirkt? Pascal.
Ich habe ihn damals im Kino gesehen, in der ersten Woche, und war wirklich sehr angefixt, weil der Trailer mir, ja, ich sag's mal so, scheiß gut gefallen hat. Dann saß ich drin und hab dann während des Guckens schon gemerkt, nee, es funktioniert irgendwie nicht. Und als ich dann aus dem Kino rausgekommen bin, war ich sehr ernüchtert halte den Film für absolut nicht gelungen.
Gut. Und Dominik, wie war es bei dir?
Ja, ich kann da kurz ausholen. Ich habe den auch im Kino gesehen tatsächlich mit meiner damaligen Freundin, und zwar am 1. November war das, und am Abend...
Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus, unbekannterweise. Besser nicht, nein, heute nicht mehr. Ich kann mich erinnern...
Unbekannterweise?
Egal. Wir waren am 1. November drin, und das war in Hessen war das kein Feiertag, und am Tag Abend vorher hatten wir zu Halloween hatten wir The Witch geguckt. Und meine damalige Freundin, die nicht so allzu horroraffin war, hatte dann halt wirklich so die beiden Pole des aktuellen Horrorfilms für sich, und wir fanden leider beide den Film alles andere als gelungen, und es war auch echt kein schönes Kinoerlebnis mit Publikum, das kann ich schon mal sagen.
Ihr wart am 1. November drin?
Ja, das war kein Feiertag in
Essen. Ja, aber der einen Monat später, ne? Als er angelaufen ist, weil am 28. September ist der gestartet.
Ja, das kann gut sein, ja.
Na gut, ja, wenn mal wieder ein bisschen Luft beim Pärchenabend ist, ne, dann kann man auch mal ins Kino gehen.
Ja.
Das ist wahr.
Ja, ich habe ihn auch im Kino geguckt mit meinem Ex-Freund am 1. November.
Was ein Zufall, haben wir dich vielleicht gesehen?
Ja. Nein, Quatsch, ich habe den in der Presseverführung gesehen.
Ja, das war klar.
Und ich weiß noch, dass der ja, ich weiß nicht, ob es der eröffnet. Was ist jetzt los hier?
Gut.
Pascal macht gleich wieder Bierwerbung.
Ja, ja.
Ja, schönes Becks.
Ich weiß gar nicht, ob es der Eröffnungs- oder der Abschlussfilm der Fantasy-Filmfestspiele war, wie immer das Scheißding heißt.
Das war der Abschlussfilm.
Auf jeden Fall war das schon ein großes Thema, und deswegen war die PV auch gar nicht mal so stark besucht. Zumindest in Köln. Und da bin ich reingegangen und fand den eigentlich ganz okay. Aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt für diesen Film kämpfen würde. Also er ist mir dann doch irgendwie egal, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt hier fürs Erste. Ich komme dann, sobald mein Kasten Schöpferhofer leer ist, wieder zurück.
Oh, okay.
Ja. Und lasst euch dann beide machen, und würde sagen, viel Spaß an euch und an die Zuhörer. Und möge Gott uns beistehen. Viel Spaß. So geht's.
Ja, gut. Dann werde ich mal das Wort übernehmen. Lieber Dominik.
Jo, lieber Pascal.
Und die obligatorische zweite Frage ist natürlich, worum geht's überhaupt?
Ja, worum geht's denn es in aller Kürze? Es geht um eine Gruppe von Kindern, die in den 80er Jahren konfrontiert werden mit verschiedensten Kindermorden in ihrer Kleinstadt Derry. Und hinter diesen Morden steckt anscheinend ein übernatürliches Wesen, was ihnen allen in verschiedenen Gestalten und Formen begegnet
und sich anscheinend von ihrer Angst ernährt. Und Auslöser des Ganzen ist das Verschwinden von George Denbrough, dem Bruder von einem der Mitglieder des Clubs der Verlierer, wie sie sich ab einem bestimmten Punkt der Handlung nennen.
Ja. Besser bekannt als Georgie.
Genau, Georgie. Ja.
Genau. Im Prinzip geht es dann im Film darum, wie sich dieser Club der Verlierer gegen Pennywise wehrt. Denn dieses übernatürliche, überzeitliche, mythologische Wesen, was alle 27 Jahre wieder auftaucht und sich von Angst und Sehnen ernährt, tritt eigentlich in Kapitel 1 nur als Clown auf, ne?
Ja, zumindest als Person. Also er nimmt ja schon unterschiedliche Gestalten an in den Illusionen. Und letzten Endes ist der Clown ja auch eine Illusion. Das Viech, das sieht ja nochmal ganz
genau,
anders aus.
Ja, genau. Also das ist halt eine seiner Manifestationen. Genau. Ne?
Halt, um Kinder anzulocken, ne?
Genau.
Wo wir schon bei einem Problem dieses Films wären.
Dass er Kinder anlockt?
Nein, sein Aussehen in diesem Film.
Ja. Das stimmt. Wobei wir vielleicht einfach mal damit anfangen können, dass der Film die Geschichte des Romans quasi 30 Jahre nach vorne verlegt. Der Roman spielt 1958.
Genau.
Und das Buch ist jetzt Ende der 80er angelegt. Und das stinkt für mich schon ganz gewaltig nach Kalkül.
Ja, tatsächlich. Wobei, ich muss zugeben, in der frühen Phase des Projektes muss man ja dazu sagen, ursprünglich wollte ja Cary Fukunaga das Ganze inszenieren. Der hat sehr lange an dem Drehbuch gearbeitet. Zur Info, Cary Fukunaga ist derjenige, der die erste Staffel True Detective gedreht hat und wahrscheinlich gerade Red Dead Redemption 2 am Bond 25-Set zockt.
Richtig.
Und der ist dann irgendwann ausgestiegen, wurde ersetzt gegen Andy Muschietti.
Ja.
Vorher nur Mama gedreht. Also den Kurzfilm.
Sowohl den
Mama.
Kurzfilm, genau. Und den Spielfilm. Genau. Ich weiß nicht, wie hast du das, dieses Retro-Setting wieder wahrgenommen? War das für dich einfach, ist das für dich inzwischen so, ja, schon, wo so eine Übersättigung stattfindet von diesem Nostalgie-Überdruss, oder hast du das in S noch akzeptieren können? Weil wir haben ja wirklich 80er Jahre Horror und Fantasy und was weiß ich nicht alles, allein Stranger Things zum Beispiel, haben wir ja echt im Überfluss.
Ja, also ich bin tatsächlich übersättigt damit. Vor allem finde ich, dass jetzt auch abseits von S, dass diese Ära einfach auch sehr schnell und sehr leicht verklärt wird zurzeit. Also Stichwort Stranger Things, die halt, also man muss sich nur mal ansehen, wann die Macher von Stranger Things geboren sind und was die eigentlich nur von den 80ern mitbekommen haben können. Also, aber gut. Und jetzt hier bei S, also was ich zumindest ganz reizvoll fand, dass Cary Fukunaga ursprünglich wohl vorhatte, auch so eigene Kindheitserinnerungen halt auch so zu verarbeiten und mit einfließen zu lassen in das Skript. Und das klang für mich halt sehr nach Herzblut und Hingabe für die Vorlage. Und wie gesagt, er hat 3 Jahre daran gewerkelt. Er steht ja nicht umsonst hier im Vorspann noch als Drehbuchautor zusammen mit seinem Co-Autor Chase Palmer. Und das hätte für mich tatsächlich ab dem Punkt noch funktioniert. Aber hier ist es tatsächlich wirklich die billigste Nostalgie-Schiene, leider, muss man sagen.
Ja, das kann man auch wieder gut mit Stranger Things vergleichen, denn in S gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein Kino gezeigt wird und in diesem Kino läuft Nightmare on Elm Street 5.
Mhm, genau.
Und das wird dann wirklich so Hauruck-mäßig in Szene gesetzt, damit auch jeder merkt, okay, ja, hier sind Cineasten am Werk, aber in Wahrheit in Nightmare on Elm Street 5 hat 1989 kein Schwein interessiert. Das war der übelste Box-Office-Flop. Also, das ist dann das Gleiche wie zum Beispiel auch die ganzen Zombie 2 und John Carpenter-Dinger in Stranger Things, die da irgendwie, natürlich wären wir früher alle in John Carpenter gelaufen. Nee, wären wir nicht.
Genau.
Ja, ja, die haben damals kein Schwein interessiert.
Das Forcierteste ist ja bei Stranger Things hier mit The Thing, ne? Also kein Kind zu dieser Zeit hätte ein Poster von diesem Mega-Flop in seinem Zimmer.
Nein, nein. Also wirklich, und es war ja wirklich ein Mega-Flop, ne? Den wollte ja kein Schwein sehen.
Ja.
Wobei ich noch sagen muss, in S geht es aber eigentlich. Es sind halt immer wieder so kleine popkulturelle Verweise, die so tun, als wenn die übelsten Flops irgendwie der heißeste Scheiß damals gewesen. Aber ich finde, im Gegensatz zu so verklärenden Formaten wie Stranger
ich breche mir auch immer einen dran ab, alles gut.
Stranger Things. Die deutsche Zunge, die macht da nicht mit. Ist es nicht ganz so schlimm. Und ich fand auch, dass dieses 80er-Jahre Cuff Derry durchaus stimmungsvoll eingefangen wurde. Also es wirkte für mich nicht sonderlich romantisiert.
Das jetzt nicht unbedingt, man muss dem Film lassen, er sieht auch wirklich gut aus, rein optisch. Der ist ja, der Kameramann ist ja der von Oldboy, das ist der Stammkameramann von Park Chan-wook.
Genau, der Chang-Hoon Chang.
Ich wollte den Namen extra meinen.
Chang Hun Chang.
Ja, im Zweifelsfall heißen die immer so, genau. Und es ist durchaus ganz schön, wie er hier visuell versucht, so ein bisschen die Zeit von Goonies oder Poltergeist so visuell zu zitieren. Und es ist auch ganz nett, dass er gerade am Anfang bei dieser wirklich ikonischen Szene mit diesem Papierschiffchen und Georgie, er da teilweise die Kameraeinstellung aus dem alten TV-Film, den es ja schließlich auch gibt, übernimmt.
Den ich an dieser Stelle auch gerne empfehlen möchte, denn der ist auch nicht perfekt,
nee.
Aber der ist stimmungsvoll.
In der ersten Hälfte auf jeden Fall, ja.
Ja, wobei ich finde auch die zweite Hälfte, also die ist klar schwächer als die erste, aber die hat auch noch ihre Reize, also durchaus mal angucken. Was mir noch gefallen hat, bevor wir dann
zum tollen Teil kommen, ja.
gefallen hat, ist, wie es ist durchaus schafft, die Stadt an und für sich auch als Keimzelle der Angst zu begreifen. Also es braucht gar nicht diesen Pennywise, um schon so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass irgendetwas unter diesem geruhsamen Idyll, was Derry darstellt, nicht stimmt. Und das Schlimmste für die Kinder ist ja wahrscheinlich dieser willkürliche Hass der älteren Mitschüler, der ja wirklich extrem ist. Also was die mit den Kindern machen, ist ja echt heftig. Und das schwingt immer so mit, dass das ist eben nicht nur so ein Abenteuerspielplatz, dieses Derry, sondern es ist auch irgendwie ein Hort der Angst, der aus ganz natürlichen Ursprüngen keimt, wie zum Beispiel einfach das Mobbing von älteren Mitschülern. Und das hat mir durchaus gefallen, weil die brüchige Fassade dieser kleinen Stadt da eigentlich auch immer Thema ist.
Ja, also die Atmosphäre oder halt so, dass halt irgendwas in der Stadt im Argen liegt, das würde ich sogar behaupten, kommt sogar vielleicht ein bisschen besser rüber als in dem TV-Film.
Ja, vor allem auch, weil der S jetzt, also der neue, einfach auch besser inszeniert ist und wahrscheinlich auch etwas nuancierter in der Atmosphäre
getaktet ist. Ja, das Problem ist halt, also die Vorlage, muss man ja wissen, hat ja wirklich richtig harte Themen. Also das Stephen King Buch, da sind ja wirklich Themen wie Sodomie, Päderasmus, Pädophilie,
häusliche Gewalt.
Genau, alles Mögliche. Und das wird zwar hier halt auch angerissen, aber
es wird nicht grundiert, ne?
Nee, die tiefen Dimension des Buches muss es natürlich auch nicht erreichen, aber gewisse Sachen wirken schon wirklich sehr stark vereinfacht. Beispielsweise der Aspekt, dass das ist mir jetzt auch nochmal bei der dritten Sichtung inzwischen aufgefallen, dass die Figur Eddie Casbrack, also dieser Hypochonder, dass der völlig falsch dargestellt wird. Weil in dem Buch ist das so, dass der, oder auch in dem alten TV-Film ist es auch schon so, dass er ja nur am Anfang mit Bill befreundet ist. Und in dem Buch kommt durch, dass er schon so leicht homosexuelle Neigung tatsächlich hat. Also in dem Buch hat man wirklich das Gefühl, dass er wirklich in Bill verliebt ist. Mhm. Und später äußert sich das dann auch dadurch, dass er dann als Erwachsener ist er dann verheiratet, glaube ich, mit einer Frau, die genauso ist wie seine Mutter und trotzdem aber letzten Endes latent homosexuell. Und von sowas will dieser Film hier wirklich gar nichts wissen.
Nee. Also die Feinheiten, die sind schon mit dem Holzhammer ausgebügelt worden. Also man darf da jetzt nicht sonderlich komplexe Charakterporträts erwarten. Das stimmt schon. Die sind alle sehr funktional, zweckdienlich. Man hat einen Anführer oder ja, man hat schon einen Anführer. Das ist dann der Bill. Ne? Das ist schon so die Hauptfigur, würde ich sagen.
Ja.
Um die sich der Film am meisten kümmert. Und dieser Jaden Lieberhör, keine Ahnung. Heißt er, ne? Lieberhör,
oder? Ja, er heißt mittlerweile Martell.
Martell, von mir aus auch das. Der Jaden auf jeden Fall. Und der spielt das auch gut. Die Kinderdarsteller allgemein, die versuchen das Maximum aus ihren ja etwas schlicht gehaltenen Profilen herauszuholen. Daran scheitert es nicht. Schauspielerisch ist der von den Kinderdarstellern wirklich gut bis sehr gut.
Ja.
Ja, die Probleme, die liegen woanders.
Und die fangen sehr früh an im Film, tatsächlich.
Wobei ich sagen muss, das Opening, wenn Georgie dran glauben muss, das ist echt hart. Also das hat mich damals schon ein bisschen überrascht, mit welcher Härte das gezeigt wird. Das fand ich gut.
Ich fand's übertrieben, ehrlich gesagt.
Ah, so muss es ja sein.
Ja, nur es ist so, ich weiß nicht, bringt es dem Film unbedingt so viel zu zeigen, wie sich ein 5-jähriges Kind mit einem Arm auf der Straße wälzt?
Bringt auf jeden Fall was.
Ja, man hat halt den Eindruck,
dass der Film da... Wann hat man das zuletzt gesehen?
Ja, aber es ist die Frage, ob man das sehen muss.
Ja.
Und aber sie haben es ja auch umgedreht gegenüber der Vorlage, weil in der Vorlage ist es nämlich so, dass sie nur seine wie ist denn jetzt bei der Vorlage?
Ist ja auch egal, wie es in der Vorlage ist erstmal, ne? Also wir müssen ja auch immer dazu sagen, dass das hier zwei verschiedene Medien sind, die zwei verschiedene Erzählstrategien einfach haben, und ich fand das durchaus wirkungsmächtig zu sehen, wie sich so ein kleiner Junge mit einem Arm da über diese patschnasse Straße robbt und dann in diesen Kanal reingezogen wird. Also das fand ich echt, das war mal so ein Schockeffekt, der wirklich gewirkt hat. Auch der einzige im Film.
Ja, vielleicht finde ich es auch schon problematisch, weil ich halt diese ganze Szene mit dem Gulli halt schon schwierig finde, weil ich will nicht sagen unbedingt, dass mir das Pennywise-Design überhaupt nicht gefällt, aber der ist mir zu offenkundig bösartig.
Und das ist eines vielleicht der ausschlagenden Probleme von S.
Ja,
tatsächlich. Das Design von Pennywise, denn das Spannende... Und wir am besten vergleicht man es mit der ersten S-Verfilmung, dem TV-Zweiteiler, weil man da zwei visuelle Vergleiche hat. Mhm. Der hat funktioniert, weil Tim Curry, der den S damals das Pennywise damals gespielt hat, wirkte ja durchaus noch wie ein Geburtstagsclown, den Familien engagieren, damit die Kinder belustigt werden. Der wirkte nicht wie ein Monster.
Genau.
Weil der hat. Man musste zweimal hingucken. Also man hat ihn das erste Mal gesehen, hat gesagt, okay, klar, viele Jobs kriegt er nicht mehr. Der säuft wahrscheinlich auch. Aber okay, man könnte sich vorstellen, dass der auch auf irgendwelchen Geburtstagen noch rumlungert. Wenn du den neuen siehst, dann weißt du direkt, okay, Geisterbahn. 100%ig Geisterbahn. Und das nimmt natürlich auch viel von der unterschwelligen Wirkung, die diese Figur eigentlich ausdrückt, ne? Viel von der, von den Urängsten, die sich hier in dieser Figur bündeln, wenn sie so offensichtlich böse und dämonisch gezeichnet wird. Große Probleme hatte ich damit. Sehr große Probleme.
Ja, ich habe da halt große Glaubwürdigkeitsprobleme, weil ich mich halt frage, ist dem jemals überhaupt so ein Kind ins Netz gegangen? Und hätte er nicht eigentlich schon längst verhungern müssen? Weil kein Kind würde mit so einem Clown reden. Und wenn mir dann irgendwelche Leute sagen, ja, der zieht die irgendwie in seinen Bann, und also da ist nie die Rede von im Film. Also ist das letzten Endes eine schlechte Ausrede. Und also das Besondere bei Tim Curry ist ja, hast du ja schon gesagt, er benimmt sich wie ein richtiger Clown. Aber du merkst schon, irgendwas stimmt nicht mit ihm.
Und? Ja, das fängt ja allein dann irgendwie damit an, dass, ich glaube, die Haare sind ein bisschen zu weit oben angesetzt, die Zähne, irgendwas stimmt da halt nicht. Also du siehst es, du kannst es nicht richtig festmachen, aber irgendwas stimmt da nicht. Und das macht es ja so spannend an dieser Figur.
Ja, und bei Bill Skarsgård ist es halt wirklich, also er hat Hasenzähne und einen irren Silberblick.
Die Augen leuchten.
Ja, obwohl das ist halt auch so seltsam. Und daran merkt man halt, dass das Drehbuch von einem völlig anderen Regisseur ist, mit einer ganz anderen Vision. Weil der Film übernimmt so penibel Details aus dem Buch. Also wenn du mal drauf achtest, Georgie sieht ihn ja im Gully. Dann glühen diese gelben Augen auf und werden dann plötzlich blau. Und blau im Buch heißt es halt ja Bildsaugen. Also das schafft schon irgendwie eine Vertrauensbasis. Er hat dieselben Augen wie mein Bruder. Ne? Das fühlt sich vertraut für Georgie an. Und das Problem ist aber, du hast diese ganzen Details aus dem Fukunaga-Skript, aber die funktionieren nicht mit Muschiettis Inszenierung davon.
Nö, das weil es ja auch gar keinen Bezug dazu gibt. Woher sollen wir wissen, was für Augen Bill hat?
Das ist, weiß nicht, das ist schon kurios, wenn du wirklich so penibel Details übernimmst und aber mit dem Grundkonzept, was du in dieser Szene hast, eigentlich scheiterst.
Ja, weil du keinen Kontext zu der Szene hast, zu der Wirkung einfach, ne?
Genau.
Ja, und es ist ja auch wirklich so, dass Pennywise keinen Auftritt hat, indem er nicht zur Schießbudenfigur aus der nächsten Gruselbahn verdammt wird. Also er ist ja zu 99% dafür verantwortlich, Jumpscares zu generieren.
Ja, und der ist halt oft auch hinter CGI vergraben. Also es gibt ja eine Handvoll Szenen. Also zum Beispiel die im Gully, da merkt man, da darf Bill Skarsgård, also dass mich sein Pennywise nicht vollends überzeugt oder ich mit der Figur einfach nichts anfangen kann in diesem Film, das liegt nicht unbedingt an ihm. Das liegt eher am Drehbuch und an der Inszenierung, weil es gibt, wie gesagt, eine Handvoll Szenen, wo er wirklich mal spielen darf, wo er wirklich mal zeigen kann, was er drauf hat. Und dann geht es eigentlich. Aber ein Großteil des Films ist er wahlweise nur dazu da, um halt als Jumpscare-Clown aus der Kiste zu springen oder aber halt hinter CGI vergraben. Und das ist ein ganz großes Problem tatsächlich, weil ich finde, dass sein Pennywise keine Persönlichkeit hat. Tim Curry hat noch irgendwie so ein Spielverderber-Charme hat der irgendwie in dieser Rolle. Ne?
Ja.
Und also ist halt so ein eigentlich fast auch ein bisschen Wolfs im Schafspelz. Und das gelingt Bill Skarsgård schon halt dadurch nicht, dass seine Darstellung halt viel zu eindeutig ist, sowohl vom Aussehen als auch von seiner Performance her.
Ja, und da merkt man halt auch, dass Es ein relativ fauler Film ist, ne, weil er sich ja wirklich offenkundig inszenatorisch keine Gedanken macht, wie man mit dieser Figur des Pennywise auf mehreren Ebenen umgehen kann.
Nein, leider gar nicht. Vor allem es wird auch nie wirklich geklärt, was der jetzt genau für Kräfte hat. Das ist nie klar. Ne?
Ja. Ja, diese Figur, die wird halt da fehlt einfach so eine gewisse Etablierung, damit man diese Figur greifen kann, auch wenn sie nicht greifbar ist, aber wenigstens, dass man Verständnis für diese Figur bekommt, was sie macht, was sie kann, warum sie da ist und Pennywise
ist eines der vielen Probleme, ja.
Ist eines der kommen wir mal auf den Club der Verlierer zu sprechen.
Mhm.
Was hältst du davon? Von der Bande?
Die Schauspieler finde ich gut. Dass ich manche Rollen wahlweise echt misslungen oder plottechnisch unterfüttert finde, liegt halt am Drehbuch. Ganz, ganz schlimm finde ich es halt bei Richie Tozier, der ja gespielt wird von Finn Wolfhard aus Stranger Things. Ich hab's hingekriegt.
Stranger Things.
Jetzt kann ich wieder nicht. Meines Erachtens haben sie die Rolle nahezu komplett gegen die Wand gefahren. Weil der ist eigentlich nur, also ich habe jetzt bei der dritten Sichtung wirklich mal drauf geachtet. Ich glaube, es gibt zwei oder drei Sätze von dem, die nicht mit irgendwelchen zweideutigen Sexwitzchen angereichert sind.
Stimmt, der ist für die vulgären Gags verantwortlich, ja.
Ja, aber wirklich ausschließlich.
Ausschließlich, ja, ja.
Also die Figur, die wird regelrecht darauf reduziert. Und ich meine, klar, im Buch ist der auch der Spaßmacher, aber der ist halt trotzdem sympathisch. Und hier ist der wirklich auf Deutsch gesagt ein Arschloch. Ich meine, es gibt am Anfang eine Szene, da wird er irgendwie von Henry Bowers schikaniert und da denke ich mir wirklich, warum gehst du nicht mit dem einen saufen? Also, das, oder euch, weiß ich, ihr holt euch gegenseitig einen runter oder was weiß ich. Das, du könntest eigentlich denken, dass Richie locker mit Henry Bowers irgendwie paktieren könnte und dass er eigentlich die ganze Zeit in diese Gruppe überhaupt nicht reinpasst. Weil er hält sich irgendwie auch für den geilsten von allen. Und ja, jedes Mal, wenn irgendwas, er irgendwas von sich gibt, heißt es von der anderen, boah, halt die Fresse. Und, ja, und dann hat er auch noch so konstruierte Witzchen, also das kann ich sogar wortwörtlich zitieren, nachdem sie da dieses Badezimmer sauber gemacht haben, wo wir auch noch gleich zu kommen, da sagt er wirklich, hey, ich habe mir, als ich das sauber gemacht habe, nicht vorgestellt, dass das Waschbecken sei die Halloween-Variante der Muschi von Eddies Mom. Mhm. Also, jetzt mal ehrlich, wer redet so? Und nicht nur, wer redet so, sondern wer redet auch in der damaligen Zeit so? Das sind, ja, das sind, das ist Fäkaljargon aus 2017 und nicht aus den 80ern. Oder ja, man hat das Gefühl, also ich muss dazu sagen, ich kannte ein Mädchen bei mir in der Grundschule und die hat diese ganzen beschissenen Talkshows geguckt immer. Wo halt von morgens bis abends nur über sowas geredet wurde. Und ich hatte das Gefühl, dass er praktisch die männliche Version davon ist. Also ganz, ganz schlimm. Und das ist wahnsinnig schade, weil diese Figur in dem alten Film bei Seth Green durchaus einen gewissen Charme hat.
Ja.
Und auch einen Humor, der nicht nur von wegen, oh, Plump die ist. Liste ist länger als mein Ding. Ja,
ja, ja, ja. Das stimmt schon. Ja, wobei Richie da ja wirklich der Extremfall in der Gruppe ist.
Ja.
Ich finde, der Rest mag ja auch nicht so ausgereift sein wie im Buch, aber die Vergleiche zwischen Buch und Film, du weißt, schwierig.
Ja.
Und vielleicht auch nicht immer sonderlich angebracht. Ansonsten muss ich aber sagen, dass vor allem Bill und Beverly, die funktionieren gut.
Ja.
Und Ben und Eddie und Mike und ich glaube Stanley gibt's noch, ne?
Stanley?
Ja. Stanley, das sind halt manchmal Stichwortgeber und Randfiguren, weil im Zentrum stehen halt schon Bill und Beverly. Aber ich finde, dieses Gemeinschaftsgefühl, das kommt schon durchaus rüber. Und in den besten Momenten von S wirkt der Film halt auch so, dass er klar schon Angst machen möchte, aber er wirkt auch wie ein Film, der aufzeigen möchte, wie es ist, wenn man gemeinschaftlich Angst ausgesetzt ist.
Ja? Das durchaus, ja. Allerdings auch nur so in Ansätzen. Also es gibt ja auch schöne Coming-of-Age-Momente. Das muss man ja auch sagen. Ja?
Und es liegt halt wirklich auch zu, was weiß ich, wie viel Prozent daran, dass die Figuren wunderbar harmonieren. Deswegen funktioniert das auch mit diesem Gefühl der Angst, dem sich der Club der Verlierer da irgendwie gemeinschaftlich ausgeliefert sieht. Mein Problem ist es aber, dass okay, jetzt muss ich leider auch einmal aufs Buch zu sprechen kommen.
Oder auf den alten Film wahlweise.
Oder auf den alten Film wahlweise. Dass es ja eigentlich eine Meditation über Urängste ist.
Ja.
Und was ich an dem neuen S am meisten kritisieren möchte, ist eben, dass der Film vor allem darauf aus ist, sein Publikum zu erschrecken, anstatt das Wesen der Angst zu ergründen. Und dadurch wird es für mich ja, Kühne, ich sag es jetzt einfach.
Schöne Grüße.
Irgendwie in eine Schublade mit Conjuring gedrückt.
Ja, durchaus.
Weil sie nach dem gleichen Schockprinzip funktionieren. Irgendwann werden die Figuren nur noch zu Schachfiguren, die irgendwie durch dieses Schreckenskabinett huschen müssen. Und Pennywise, ist dann quasi der Schachtelteufel, der hier und da mal aus der Ecke gesprungen kommt, was wirklich billig ist.
Vor allem, was mir jetzt auch nochmal negativ aufgefallen ist, also da will ich wirklich eine Szene rausheben, das ist die, wo dieser Ben Hanscom in der Bibliothek sitzt und dann über dieses Ostereier suchen und diesen Brand da liest. Und sich dann ja wirklich erschreckt, als er, also in diesem Buch, das zoomt ja irgendwie immer näher ran, dieses Foto, und das macht ihm ja wirklich Angst. Und noch in derselben Szene taucht dann diese Scheiße mit den Ostereiern auf, die halt A, überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat. Und jetzt mal ehrlich, das soll seine tiefste Urangst sein. Er hat einmal in dieses Buch geguckt und das ist, ja, das ist jetzt meine Urangst. Das,
ja, das er hat ist Angst vor
richtig,
Eiern.
Das ist richtig schlecht. Und, ja. und es wirkt halt wahnsinnig billig auch, weil sie sich nicht mal Mühe gegeben haben, das aus der Vorlage in dieses 80er-Setting zu transportieren. Das ist auch eines der ganz, ganz großen Probleme, weil diese Geschichte spielt nicht einfach willkürlich in den 50ern und kann einfach irgendwohin transportiert werden, ohne das behutsam anzupassen. Und das spiegelt sich besonders in den Ängsten der Kinder wieder. Wenn du beispielsweise diesen Richie Tozier hast, der hat ja auch in dem alten Film, da sitzen sie ja im Kino und gucken I Was a Teenage Werewolf. Mhm. Und Richie hat dann Angst vor diesem Film. Und er hat Angst vor dem Werwolf aus I Was a Teenage Werewolf. Oder aber Stanley Uris begegnet eine Mumie in einer Rückblende. Und das sind halt Verweise auf diese alten Horrorgestalten aus den 40er Jahren. Ja. Also da steckt halt schon der Zeitgeist drin. Und das hätte man hier durchaus auch machen können.
Genau, und man hätte sich da auch wunderbar am Slasher-Kino bedienen können, ne?
Ja, vor allem, man hätte sich auch bei Warner selber bedienen können. Ich habe einen sehr langen Podcast damals gehört zum Kinostart von Teil 1. Und da hat sich derjenige gefragt, in dem Kino laufen doch die verdammten Warner-Filme. Da läuft Nightmare on Elm Street. Warum hat eines dieser Kinder nicht einfach Angst vor Freddy Krüger zum Beispiel? Ja. Sie hätten sogar die Rechte gehabt. Das ist Warner, das ist New Line, das hätte funktioniert.
Stattdessen sagt der Richie, ich habe Angst vor Clowns.
Ja, das ist so eine billige Szene. Die sitzen alle da, sagen brav auf, vor was sie Angst haben. Und dann so, Richie, wovor hast du denn Angst? Ja, was ist denn hier so in der Umgebung gerade? Vor Clowns. Ja? Das wirkte so beliebig. Ja. Und das nimmt dem Ganzen unglaublich viel Tiefe, tatsächlich.
Ja, ja, wie gesagt, es ist eigentlich eine Meditation über urwüchsige Ängste, die tief in unserer Seele verankert sind. Und genau das wird in der 2017er Version überhaupt nicht deutlich. Es wirkt willkürlich und es wirkt eingestreut. Fast schon, weil es gerade passt.
Vor allem, was ein integrales Problem daran ist, wenn man den alten TV-Zweiteiler nicht gesehen hat und jetzt nur diesen Film kennt, dann ist das letzten Endes nicht sehr viel mehr als, ein Haufen Kinder begegnen irgendwie einem übernatürlichen Clown, der ihnen Angst macht. Wenn es wirklich mal so ganz banal runterbrichst. Und das Buch und auch der alte Film sind aber noch viel, viel mehr, weil es geht hier nicht nur um Urängste der Kindheit, sondern es geht darum, wie man als Erwachsener mit Urängsten der Kindheit, wenn die halt wieder hochkommen, wie man damit umgehen kann.
Na, es ist das Buch, es geht da ganz explizit um Traumabewältigung.
Oh.
Und Traumabehandlung. Was?
Ich habe dich gerade ganz kurz nicht gehört. Sonst sag den letzten Satz.
Ja. Es geht im Buch ganz explizit um Traumabewältigung.
Natürlich. Und der Build-up dafür wäre ja dann zum Beispiel über diese Figur Stanley Uris, die hier aber völlig vernachlässigt ist. Also wobei am schlimmsten ist tatsächlich, und das muss ich jetzt echt nochmal herausheben, am schlimmsten ist wirklich hier Mike. Der hat ja eine integrale Funktion in Teil 2, weil der ist dann ja, der alle zusammenruft, es ist wieder da, ihr müsst herkommen und wir müssen was unternehmen. Und die Figur ist hier so dermaßen unterernährt vom Plot. So, und bezeichnenderweise ist er einer der, ich glaube, er ist sogar der Erste, der eingeführt wird, nachdem man diese Georgie-Szene hat. Und er ist aber über den ganzen Film hinweg, ist er total egal. Die haben ihm zwar irgendwie dieses Trauma aufgedrückt mit seinen Eltern, das ist auch noch ganz okay, aber ansonsten hat die Figur nichts zu tun. Und das hängt damit zusammen, dass man alle seine Charaktereigenschaften auf diesen Ben Hanscom übertragen hat in dem Film.
Wirkt reingeschrieben.
Ja, richtig reingeschrieben.
Wirkt reingeschrieben, Baukastenprinzip aneinander gesteckt und wird schon irgendwie funktionieren. Tut es aber leider nicht. Auch wenn der Chosen Jacobs heißt er, glaube ich. Passt. Gute Besetzung eigentlich.
Der tut mir richtig leid. Also mir ist das auch in dieser Szene aufgefallen, wo sie in dieses Haus in der Nebel Street gehen. Ich weiß nicht, ob du drauf geachtet hast, aber Mike nimmt man in der ganzen Szene in diesem Haus nicht wahr. Und als sie dann wieder draußen sind, steht er einfach da. Und man hat keine Ahnung, man kann mich gerne korrigieren, ob er in dieser Szene drin ist, aber er hat nichts zu tun. Er hat absolut nichts zu tun.
Kann mich gerade auch nicht dran erinnern, dass er da irgendwie zu sehen wäre.
Ja, und das ist
das ist traurig, weil dadurch ja auch irgendwie fast schon so ein hierarchisches System entsteht, wer für den Film wichtig ist und wer nicht. Und das kann ja nicht sein. Die sollten alle gleichberechtigt sein.
Ja, vor allem, es ist halt sehr wichtig. Du hast ja jetzt, also jeder, der jetzt irgendwie den Trailer zu Kapitel 2 sieht, da spricht da der erwachsene Mike. Und dann denke ich mir jetzt so, man verbindet mit dieser Figur nichts. Ja, genau. Wer bist du? Natürlich, ohne die Rückblenden. Gut, das haben wir noch gar nicht halt betont, dass ja auch eine Schwierigkeit dieser Verfilmung ist, dass man sich hier dazu entschieden hat, die beiden Handlungsstränge, also Vergangenheit und Gegenwart, aufzuteilen.
Wie im Alten, ne?
Ja.
Wie in der alten Verfilmung.
Ja, aber in der alten Verfilmung wird es ja als Flashback erzählt.
Also ja, gut.
Dieses Buch hat ja eine sehr einzigartige Erzählstruktur. Auch der Kampf gegen S wird auf verschiedenen Ebenen parallel erzählt später, ohne jetzt zu viel zu verraten. Mhm. Das funktioniert hier halt überhaupt nicht. Und was ich dann halt konzeptionell auch nicht verstehe, dass dieser Andy Muschietti sich da wirklich hinstellt und sagt, ja, ich wollte im ersten Teil die Kindheit und Jugend erforschen und die Zuschauer nicht mit Rückblenden vergiften. Ja, und was macht er jetzt im zweiten durchaus, Teil?
Ja, gut, über den zweiten brauchen wir. Also, ne? Der zweite ist noch Zukunftsmusik.
Ja.
Aber aus dramaturgischer Sicht macht das ja durchaus Sinn, die Phasen parallel auf zwei Filme einfach zu übertragen. Also, dass du in dem ersten Teil halt die Jugend hast und im zweiten Teil das Erwachsenen-Dasein, das kannst du ja dann automatisch auch einfach gegenüberstellen dann, ne?
Ja, es ist nur halt das Problem, dass dann jetzt halt erst im zweiten Teil wirklich diese eigentliche Tiefendimension der Vorlage rauskommt. Und ich finde es auch ein bisschen feige. Ich meine, klar, über den alten Film kann man streiten. Der ist auch nicht wirklich gut und der ist auch nicht gut gealtert. Aber der hat einen gewissen Charme und der hat zumindest versucht, diese ambivalente oder halt komplexere Erzählstruktur des Romans umzusetzen. Dadurch ist der erste Teil auch dramaturgisch ein bisschen träge, weil es eigentlich nur darum geht, von einer Figur zur nächsten zu springen und dann halt über Rückblenden deren Ängste zu erzählen. Aber da hast du dann halt einen ganz anderen Blick drauf und das ist eigentlich auch der Blick, der das Buch so besonders macht. Mhm. Ne? Weil hier hast du halt, habe ich ja schon gesagt, hier hast du halt einen Haufen Kinder, die halt damit konfrontiert werden und das war's. Und dadurch werden halt dann auch diese Urängste, das ist ja auch das Besondere, bei Bill Hanscom ist das, Bill Denbro, Bill Hanscom, Bill Denbro ist das sehr charakteristisch, als er erfährt, dass S wieder da ist in dem alten Film, also John Boy Walton, des Grüßen, da fängt er direkt wieder mit seinem Stottern an. Die fallen alle wieder in ihre alten Muster zurück, als sie das hören. Das kannst du natürlich in dem neuen Film auch jetzt zeigen, aber es wird nicht dieselbe Wirkung haben, finde ich. Tatsächlich.
Okay.
Na?
Mhm.
Und auch nochmal zu den Charakteren an sich. Ich finde manches tatsächlich sehr harsch neu interpretiert. Also bei Beverly finde ich es zum Beispiel ziemlich dämlich, dass die jetzt im Film förmlich als die Schulschlampe hingestellt wird. ohne irgendein eigentlich ein wirkliches Fundament dafür, weil im Buch wird sie einfach nur dafür verachtet, dass sie halt die Tochter des Hausmeisters ist. Das spielt hier überhaupt keine Rolle und das hätte dann halt auch nochmal so einen gesellschaftlichen Aspekt mit reingebracht, der ja wirklich im Buch sehr präsent ist. Also auch abseits von.
Wobei der Vorwurf von der Rumhurerei ja durchaus auch ein gesellschaftlicher Kommentar ist, wie damit umgegangen wird, wie du dann in der Schule aufgenommen wirst, wie schnell du ausgebotet wirst. Das kann man schon machen.
Ich fand's ein bisschen platt halt.
Ja, es ist konstruiert, klar, aber es funktioniert ja durchaus.
Die Beverly-Figur ist ja tatsächlich auch, schauspielerisch finde ich die tatsächlich die stärkste Sophia Lillis, die ist wirklich eine Entdeckung.
Ja.
Bis zu dem Punkt, wo sie dann halt zur Damsel in Distress degradiert wird im Finale des Films. Ne? Das ist richtig schlimm. Und
ja, der Film fällt dann auch zeitweise wirklich auseinander, wenn da schon regelrechte Disney-Momente inszeniert werden. aber also die schlimmste Beverly-Szene ist halt diese Waschbecken-Nummer, ne? Also da habe ich wirklich im Kino aufgestöhnt, als ich das gesehen habe und mir gedacht, ist das euer verdammter Ernst?
Das gemeinsame Schrubben?
Zum einen das, aber halt auch das, wie es zustande kommt. Also ich finde diese Blutszene total übertrieben. Das mag zwar näher am Buch sein, aber die ist überhaupt nicht atmosphärisch, sondern einfach nur albern. Und wenn du dir dann in dem alten Film das anguckst, in dem alten Film, klar, da haben sie natürlich nicht das Geld gehabt für CGI und die ganze Scheiße. Da ist dann nur irgendwie, also da, wenn ich mich recht erinnere, steigt, glaube ich, ein Ballon Abflussrohr und zerplatzt und da ist dann halt das Blut drin und dann läuft halt Beverly zu ihrem Vater und der kann das halt nicht sehen. Das haben sie zwar in dem neuen Film auch, aber in dem alten Film ist das halt so, der Vater guckt sich das an, matscht so in diesem Blut rum, ohne es zu merken und schmiert ihr das dann auch noch ins Gesicht. Und das finde ich viel schauriger und effektiver als diese gefühlten 1000 Liter, Hektoliter an CGI-Blut.
Ja, zeigt auch noch, versinnbildlicht ja auch noch mal sehr schön, wie individuell Angst ist, ne?
Ja, natürlich.
Welten zwischen, ne?
Diese Waschbeckenszene ist ja an sich auch eine starke Metapher, ne, für ihre Angst vorm Erwachsenwerden. Ja. Auch im Hinblick auf ihren pädophilen Vater. Den muss ich zugeben, fand ich tatsächlich in der Neuverfilmung sogar besser als in dem alten. Da haben sie sich auch ein bisschen mehr getraut.
Ja.
Aber ansonsten, ich finde es da zum Beispiel auch ganz schwierig, wie unreflektiert es dargestellt wird, dass sie auf Deutsch gesagt ihren Vater umbringt und dann wird da nie wieder drüber gesprochen. Ne? Also, das.
Ja, aber das ist ja ein grundsätzliches Problem von S einfach, dass der sehr unausgereift ist. Ne?
Plakativ einfach. Da sind
viele Themen drin, aber alle werden nicht sonderlich ausgearbeitet. Ja, ja, wollen wir noch kurz auf den Henry zu sprechen kommen?
Gerne, wollte ich gerade sagen, ja.
Den Schauspieler, den Nicholas Hamilton, den fand ich sehr gut, um das schon mal zu sagen.
Ja.
Den haben sie echt gut getroffen. Und ich muss auch sagen, der Typ ist die größere Gefahr als S für mich.
Ja, der ist halt greifbarer, ne? Aber über den wird ja auch der Zeitgeist transportiert, der aber hier auch nicht so wirklich passen will, tatsächlich. Also so wirklich Mühe gegeben haben sie sich bei der Henry Bowers-Figur halt auch nicht, die irgendwie an den 80er-Zeitgeist anzupacken. Da reicht es halt nicht, den irgendwie rumlaufen zu lassen wie Corey Feldman mit Vukuhila und Axel-Shirt. Da muss halt einfach ein bisschen mehr kommen. Und die Figur hat halt im Buch oder auch in dem alten Film, also klar, in dem alten Film ist der sehr klischeehaft 50er Jahre mit seiner Lederjacke und seiner Schmalzlocke.
Ja.
Aber hier fand ich's, das frustriert mich halt so. Hier finde ich es in Ansätzen sogar besser, weil sie auch seinen Vater zeigen.
Genau, und dieser Vater-Sohn-Konflikt ist ja ganz entscheidend im Buch, ne?
Genau, und hier ist er zwar drin, aber er ist nach zwei Szenen, die aufeinander folgen, abgefrühstückt.
Indem Henry seinen Vater killt.
Genau.
Ja.
Weiß ich nicht.
Und da frage ich mich, wo ist da die dramaturgische Fallhöhe? Warum soll diese Szene uns jetzt in irgendeiner Weise berühren? Das ist fremder Typ, der da gerade abgestochen wurde. Warum soll uns das, ne? Warum soll uns das tangieren?
Ja, eben. Und das ist klar, es wird dann irgendwie so, das fand ich ja noch ganz nett, dass da irgendwie Pennywise da im Fernsehen ist immer wieder und da irgendwelche Botschaften, unterschwellige Botschaften hat irgendwie sendet.
Ja, diese Allgegenwart dann, ne? Diese Allgegenwart des absolut Bösen. Und ich bin ja sehr gespannt, da kommen sie eigentlich nicht drum rum, ob sie im zweiten Teil denn auch die Schildkröte bringen. Müssen sie ja, ne?
Die wollen sie bringen, die wird ja auch schon, da wird ja schon mehrere Male drauf angespielt in Teil 1. Und angeblich soll sie jetzt wirklich drin sein. Ich bin gespannt, was das wird, weil das ist wirklich abgespaceder Shit.
Ja, ist Makroversum und Co., ne?
Das geht auch schon dann auf den dunklen Turm-Zyklus, geht das dann auch schon, ne? Und wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, wird merken, dass Stephen King praktisch die Formel des Marvel Cinematic Universe viel eher hatte. Weil halt wirklich alles untereinander vernetzt ist bei King.
Ja.
Also Henry Bowers hätte hier eine bessere Figur sein können, was ich unglaublich dämlich finde, dass er hier irgendwann eigentlich nur noch ein stumpfer Mörder ist.
Ja, ein stumpfer Bully so, ne?
Genau, ich frage mich ernsthaft, wie, also ohne jetzt hier zu viel zu spoilern, ja, obwohl, ganz ehrlich, es ist ein reines Spoilerformat hier, also
ja.
Könnt ihr mich mal.
Ja.
Wie soll er das überlebt haben?
Ja.
Ne? Und vor allem, ich find's auch schwierig, dass Mike Hanlon ihn eigentlich sogar aktiv tötet in diesem Film hier.
Ja.
Das,
Ja. Wobei ich aber trotzdem sagen muss, dass die Figur durchaus ihre bedrohliche Kraft hat, vor allem als sie den Ben ist es, ne? Ben,
ja.
Sie ihm den oder er ihm den Namen in den Bauch ritzt. Also da dachte ich mir schon, boah! Ja, diese Kinder.
Ja, da hast du natürlich dann halt auch die Sachen, die sich der alte Film nicht trauen durfte.
Genau, und dadurch hast du dann halt auch nochmal eine andere Ebene in der Angstbetrachtung aus gesellschaftlicher Perspektive, einfach die Angst aus auch aus den eigenen Reihen, ne? Aus der eigenen Mitte quasi. Ja. Wo der Film für mich ja halbwegs funktioniert immer noch, nämlich wenn er die Gruppe nimmt und sie gegen ganz alltägliche Ängste konfrontiert, beziehungsweise mit ganz alltäglichen Ängsten konfrontiert. Ansonsten, ja, ist es schwierig zu sagen, dass es irgendwas wirklich gelungen zustande bringt.
Also hundertprozentig nicht. Es gibt, wie gesagt, gute Ansätze. Also auch in manchen Horrorszenen, da will ich eine auch rausheben mit diesem Dia-Projektor.
Zum Beispiel, das ist wahrscheinlich neben dem Opening für mich die einzig gelungene Horrorszene dann noch.
Also im Trailer fand ich die schon toll, muss ich zugeben. Ja. Und ich finde die Idee halt schön, weil in dem Buch ist es ja ein Fotoalbum, glaube ich, und auch in dem alten Film. Und das jetzt halt auf einen Diaprojektor zu übertragen, das ist ja eine schöne Modernisierung und es passt auch. Und die Szene fängt auch schön an, aber das Problem ist, Muschietti weiß dann halt nicht, wann Schluss ist. Es reicht nicht, den irgendwie da auf dem Ding zu zeigen.
Nein, er muss auch noch aus der Leinwand rauskommen.
Ja, er muss rauskriechen wie Samara in The Ring und ist dann auch noch wirkt wie so ein Riesenbaby, was total affig aussieht. Und er muss auch noch die Finger ausstrecken, wie mit schlechtem Pop-Out 3D. Es ist alles immer zu viel. Dieser Film macht sich so viel kaputt mit seinen guten Ansätzen. Also.
Ja, wobei, wie gesagt, der Aufbau, der gefällt mir sehr gut. Pennywise dann auch noch mal als medialer Schrecken irgendwie, ne? absoluter Formwandler. Ja, Dominik, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, hast du noch was?
Nein, hat er nicht.
Pennywise ist wieder da, hallo.
Ja.
Wollt ihr einen Ballon?
Gerne.
Ich hab keine. Ja.
Ich will auch fliegen.
Ja. Ich nehme nur schlaue Kinder mit.
Okay. Okay. Oh. Da haben wir beide Glück gehabt, Dominik.
Aber das kann ich noch kurz ergänzen. Ich finde es saudämlich, dass der Film es im Finale wortwörtlich nimmt mit dem Fliegen. Also,
Naja, saudämlich. Es ist ja, wobei ich das auch nochmal eine schöne symbolische Szene fand. Also muss ich sagen, hätte man wahrscheinlich auch anders lösen können, aber wenn die Kinder dann wieder runterkommen.
Ja, das ist halt so doof. Das ist so doof, weil es ist ja nicht weg und das ist dann halt so wie, weiß ich nicht, in einem Disney-Film, der böse Zauberer ist tot und jetzt wachen alle wieder auf oder sowas.
Naja, es zeigt aber auch den Trugschluss der Angst einfach, ne? Wenn man denkt, okay, man hat seine Angst überwunden, aber in Wahrheit hat man sie nie überwunden. Also, es ist schon eine interessante symbolische Szene. Fand ich jetzt nicht doof, wie du es sagst. Fand ich okay. Aber ich glaube, was wir doof an S fanden, haben wir jetzt ausformuliert, noch und nöcher. Und ich glaube, Stu hatte auch keinen Bock mehr, unser Gesabbel zu hören. Deswegen übergebe ich jetzt ihm das Wort.
Ja, vielen Dank.
Und tschüss.
Willst du einen Ballon?
Für euren Dialog. Ich habe tatsächlich gespannt zugehört.
Mhm.
Ich glaube, ihr habt alles gesagt. Ich bin gespannt.
Wie hat es dir gefallen aus erster Quelle?
Ich kann das alles nachvollziehen und ich muss auch sagen, ich finde den sehr unterhaltsam, ich finde ihn auch sehr stimmungsvoll, aber ich finde ihn halt nicht gruselig. Ich finde die Eingangsszene sehr stark und ich bin ein großer Fan der Projektorszene. Vor allem halt eben, dass er halt dann so überlebensgroß da rauskommt, weil ich finde, das symbolisiert nochmal dieses Kindliche in dieser Angst nochmal ganz gut. Aber ja, ansonsten, ich habe den Original, also die Miniserie aus den 90ern auch nicht mehr so auf dem Schirm, muss ich gestehen.
Das wäre vielleicht mal was für ein Lovecast.
Ja, das möchte ich jetzt noch nicht unterschreiben, aber ich werde sie mir eines Tages noch mal angucken. Ich weiß, damals, als ich 10 Jahre alt war und die geguckt habe, hatte ich danach echt Schiss.
Ja.
Das ist schon so eine cineastische Jugenderinnerung, die ich eher verdränge.
Der Grund, warum eine ganze Generation Angst vor Clowns hat.
Aber wobei man muss sagen, bei dem alten TV-Film ist nur der erste Teil wirklich richtig gut. Also das Finale ist vor allem vom zweiten Teil wirklich,
ja, die hatten
wirklich
aber auch,
schlecht.
Ne? Auch nicht die Ressourcen zur Verfügung, um da irgendwas wirklich auf die Beine zu stellen, was die Vision des Regisseurs irgendwie hätte umsetzen können.
Ja, ne? Okay, gut. Ich mache jetzt mal hier einen Schlussstrich. Danke für eure Zeit und für eure Worte. kommentiert fleißig, was ihr haltet von S, Kapitel 1. Was lachst du jetzt wieder?
Was ihr haltet von S.
Ja, was ihr haltet von S. Verstehst du?
Klar, ist eine gute böse. Filme oder ist eine scheiße Filme?
Scheiße Filme. Parmesan oben drauf. Lecker. Ja. Nee, kommentiert fleißig, wenn ihr das auf iTunes, Podigy, Deezer, Spotify und wie das sich alles heißt hört, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das liked, weil wir es verdient haben, zumindest Pascal und Dominik haben es verdient, zumindest ein bisschen. Und über Kommentare würden wir uns auch freuen. Die heute am wenigsten gemacht habe, sage Tschüss und überlasse euch beiden noch die letzten finalen Worte. Und nein, Dominik, du sagst jetzt bitte nur noch Tschüss und haust dich noch weiter auf den Film drauf. Danke.
Gut, dann fange ich mal an und sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.
Ich sag auch danke fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so denkt über den Film. Und ja, danke, dass ich hier sein durfte und mir das etwas von der Seele haten durfte. Bis zum nächsten Mal.
Ohne einmal Gary Dauberman zu erwähnen.
Aber der ist auch nur erwähnenswert beim Hatecast von Teil 2, der sicherlich auch kommen wird.
Tschüss.
Manchmal hat sie euch echt. Tschüss.
Tschüss.